Charlie, alle wollen zurück in die 80s. Willst du das auch? Oder gibt es da vielleicht eine andere Epoche, in die du gerne mal zurückreisen würdest?
Nee, ich glaube, ich habe gar kein Bedürfnis, irgendwie zurückzureisen, wenn ich drüber nachdenke. Vor allem nicht in die 80s. Ich habe das Gefühl, die 80s habe ich schon so viel in Filmen gesehen. Und ich finde eigentlich die Vergangenheit immer so ein bisschen creepy. Weil man weiß halt schon immer, was da für schlimme Sachen auch passiert sind. Und es wäre bestimmt cool, Pompeji zu sehen, bevor der Vesuv ausbricht. Aber dann weiß man ja immer schon, dass der Vesuv irgendwann ausbricht, weißt du? Und
also ja, wenn Pompeji, dann auch zum Vesuvausbruch, würde ich sagen.
Ja, und ich weiß nicht, irgendwie. Ich mag ja auch Doctor Who sehr gerne, die Zeitreiseserie, aber ich glaube, ich bin dann doch immer mehr an der Zukunft interessiert als an der Vergangenheit. Ja, wie ist es bei dir?
Ja, geht mir eigentlich ziemlich ähnlich. Ich bin eigentlich ziemlich froh über die Errungenschaften unserer Zeit und da gibt es jetzt eigentlich nicht so den einen Spot, wo ich sage, da möchte ich unbedingt wieder leben. Aber was mir schon so ein bisschen jetzt gerade fehlt, ist so ein Optimismus und da wünsche ich mir manchmal schon so ein späte 60er Jahre. Eigentlich erinnert man sich noch so halb an den Krieg und steckt auch schon irgendwie im nächsten drin und trotzdem hat man den Glauben daran, dass sich die Dinge irgendwie zum Guten verändern können und man geht auf die Straße und spürt so ein kollektives Aufstehen. Das Pazifistische und auch dieses Psychedelische, auch die Musik zu der Zeit, so die Beatles, David Bowie, Simon & Garfunkel und so, Nouvelle Vague im Kino und New Hollywood geht los. Ich glaube, diesen Vibe so einmal zu spüren, das wäre nicht schlecht. Neonlichter surren, Gitterraster glühen am Horizont, Menschen mit Fokuhilas fahren in glänzenden Autos dem Sonnenuntergang entgegen oder zurück in die Zukunft. Außerirdische landen ihre Raumschiffe, Kampfjets überfliegen den Pazifik und dazu durchdringen natürlich wummernde Synthesizer-Beats die Szenerie. Wir sind back in den 80s und das eigentlich jetzt schon ziemlich lange. Stranger Things geht in die letzte Runde und heizt die 80s Retromanie nochmal so richtig an. Und Charlie, du bist ein großer Fan, hast du mir verraten. Ich selbst bin nach der ersten Staffel ausgestiegen, leider, deswegen kann ich überhaupt nicht mitreden. Will dich jetzt aber nochmal fragen, bist du selbst auch so ein 80s-Kid? Also offensichtlich bist du biografisch kein 80s-Kid, aber kannst du dich da so richtig schön in diese 80er-Nostalgie-Retromanie reinschrauben?
In einem gewissen Maß. Also ich glaube, ich gehöre halt schon auch zu der Generation wie du wahrscheinlich auch, die, als man angefangen hat, sich so für Filme zu interessieren oder erste Berührungspunkte zum Beispiel mit Filmen hatte, dann wurde einem ganz schnell Star Wars irgendwie vor die Füße gelegt und gesagt, hier, guck dir das mal an. Und das ist natürlich auch gut. Das Ende 70er, aber geht in die 80s rein. All diese 80s-Kultklassiker, die man da kennt, sind natürlich auch ein paar der Filme, die man so als erstes gesehen hat. Weiß nicht, was gibt's alles noch? Predator, Blade Runner. Da gibt's ja so ganz viele Klassiker, die viele Kritiker in online bis heute so als die besten Filme aller Zeiten deklarieren, wovon ich mich dann doch ein bisschen distanzieren will. Aber ich will trotzdem auch sagen, dass da natürlich tolle Sachen dabei sind. Aber diese Riesennostalgie, die da teils zwischenhängt, und manchmal habe ich auch das Gefühl, die Leute müssen mal ein bisschen lernen, loszulassen. das kann ich nicht.
Daran erinnere ich dich, Charlie, wenn wir in 30 Jahren hier nochmal sprechen und du voll auf der Nullerjahre-Nostalgie-Wave reitest.
Ja, die ist ja gerade schon im Laufen. Und die finde ich auch ganz nett, aber es ist auch immer so ein bisschen, ich brauche auch mal wieder einen neuen Impuls. Also, ich will gar nicht sagen, das ist alles Kacke. Ich kann mich da auch gut reinfallen lassen. Da sind schon tolle Filme entstanden, auf die ich immer wieder Lust habe, mich einzulassen. Aber gleichzeitig denke ich auch so, okay, es ist auch irgendwann mal gut, ne? Genug 80s. Ja, aber nicht heute.
nicht heute, bevor wir mit dem großen Abgesang starten, hier noch eine letzte Folge. Aber es ist schon interessant, dass wir ja beide Kinder von Boomern sind, die ja selbst total diese 80er-Nostalgie haben und die ja, glaube ich, auch mit sowas wie Stranger Things oder, keine Ahnung, dem S-Remake, Ready Player One, Drive, Lost River und so, die ja da auch immer so ein bisschen mitgemeint sind. Also irgendwie werden wir damit abgeholt, aber eben auch die ältere Generation oder das neue Star Wars oder so, du hast es gerade schon erwähnt. Und dadurch schreibt sich dann diese 80er-Nostalgie aber auch in unsere Jugend und Kindheit ein und ich fühle mich schon so Secondhand-nostalgisch für was, was ich überhaupt gar nicht erlebt habe. Also es nervt mich so ein bisschen, aber ich spüre auch, ich komme auch nicht so richtig da raus, weil es mich dann eben doch irgendwie über Bande geprägt hat.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Aber um genauer darüber zu reden, steigen wir vielleicht einfach mal das direkt in den ersten Song der Folge ein, den ich nämlich mitgebracht habe.
Willst du vorher noch sagen, wie wir am besten diesen Podcast hören?
Ach, natürlich. Ihr könnt diesen Podcast natürlich mit der Musik, die wir präsentieren, hören. Die Playlist dafür findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr über Spotify hört, findet ihr da sogar einen Link zu einer Playlist, wo die ganzen Sprechparts in Order mit der Musik stattfinden. Auf anderen Plattformen müsst ihr einmal kurz den Podcast pausieren. Wenn ein kleiner Ton eingespielt wird, switcht dann einmal kurz zur Musik-Service-Playlist eures Vertrauens, hört den Song und kommt dann wieder zu uns zurück. So macht der Podcast am meisten Spaß.
Niemand sagt es so schön wie du, Charlie. Und jetzt bitte präsentier uns den ersten 80s-Banger.
Ja, der erste 80s-Banger ist natürlich auch aus Stranger Things. Wir müssen noch mal kurz drüber reden. Und ich habe lange darüber nachgedacht, welchen Song ich da nehme, weil Stranger Things ja wirklich einen massiven Soundtrack von hunderten an 80s-Songs so in sich aufgenommen hat und noch mal ausgespeist hat. Und ich habe mich natürlich entschieden für Running Up That Hill von Kate Bush.
Schön. Charlie, mal wieder rennst du offene Türen ein. Ich liebe Kate Bush. Ich liebe natürlich auch diesen Song, auch wenn er vielleicht nicht so der alleroriginellste ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn so von einem Künstler, einer Künstlerin, die man liebt, so ein spezifischer Song rausgepickt wird und der wird dann so richtig hochgejazzt und plötzlich gibt es eine Techno-Version davon, die beim Autoscooter läuft und so, dann kriegt man so eine Aversion gegen diesen Song und denkt, ja, ihr kennt ja aber alle gar nicht Babushka oder Pie oder die ganzen anderen Lieder von Kate Bush, die gar keiner kennt. Das kennen nur die echten Fans. Und deswegen, das hat, glaube ich, für mich so ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass es ein bisschen silly ist, Running Up That Hill durch diesen zweiten Ruhm, durch Stranger Things, so ein bisschen ins Abseits geschoben, aber es ist einfach immer noch ein geiler Song. Also auch dieses Lautmalerische in der Stimme von Kate Bush, man hört ja diese Vocals im Hintergrund, die so ein bisschen wie so Harry Potter Alraunenschreie klingen und die auch so was ganz, ja, irgendwie Dämonisches haben. Also ich finde einfach Kate Bush, die ist vielleicht noch nicht ganz so crazy wie Björk, aber was sie so mit ihrer Stimme anstellt, auch in anderen Songs, finde ich einfach total beeindruckend. Ich liebe sie und ich weiß auch, dass ja dieser Track in Stranger Things, wie sagt man, intradiegetisch heißt es so? Also der wird ja, glaube ich, wirklich gehört von den Charakteren und hat da eine emotionale Bewandtnis. Vielleicht kannst du es nochmal genauer erklären, weil so genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das ist ja dann recht emotional.
Ja, also ich glaube, hättest du nach Staffel 1 nicht aufgehört, sondern wärst mit mir reingegangen in die Staffel 4, dann würde es dir vielleicht mit dem Song ein bisschen anders gehen. Ich kannte den Song natürlich schon, bevor die Serie ihn nochmal größer gemacht hat. Kurz zur Serie selbst, falls es irgendwen gibt, der Stranger Things noch nicht gesehen hat. Es geht um ein Ensemble aus Charakteren in einer Kleinstadt in Indiana in den 80er Jahren. Und da verschwindet ein kleiner Junge, Will Byers, nach einer Runde Dungeons and Dragons mit seinen Freunden auf dem Heimweg in so einer Art Paralleldimension, dem Upside Down. Und es liegt an Joyce, der Mutter, gespielt von Winona Ryder, und seinen Freunden Mike, Max, Dustin, Lucas und Eleven. Eleven ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Seinen Geschwistern und dem Kleinstadtpolizisten Jim Hopper, Will zu retten. Und in der Staffel 4 lernen wir eben Vecna kennen. Ich glaube, von Vecna hast du auch schon gehört. Das ist einer, wenn nicht der große Baddie der Serie. Und der kann in die Psyche von Teenagern eindringen und sie so grausam ermorden. So ein bisschen Freddy Krueger-like. Aber er dringt eben dann sozusagen zum Mid-Season-Finale, könnte man sagen, in den Kopf von Max ein, einem der Hauptcharaktere. Und sie stirbt fast in dieser Szene und wird fast umgebracht und kann nur so in ganz, ganz knapp gerettet werden, indem ihre Freunde ihren Lieblingssong ganz laut für sie spielen und sie durch diesen Song einen Weg aus dieser Albtraumwelt findet und so ein Portal geöffnet wird. Klingt natürlich jetzt alles, klingt auch irgendwie ein bisschen sloppy, wenn ich es jetzt wieder erzähle, aber es ist auch sehr rührend und schön.
Ich finde, das klingt toll. Also so ein Song als Patronus quasi.
Ja. Okay, ich glaube, vielleicht nehme ich es auch gerade mehr sloppy wahr, weil ich die Szene selbst im Kopf habe und ich finde, da ist so ein bisschen Greenscreen Hell am Start, aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, diese Szene bedeutet mir unfassbar viel und dieser Song bedeutet mir unfassbar viel. Er findet in einer Folge statt, wo eigentlich alle Charaktere am Arsch sind. Also wir starten eigentlich ganz gut, das ist so Folge 4, Staffel 4. Alles scheint ganz gut zu laufen und in absolut jeder Storyline geht the shit down. Und überall ist einfach nur Krise und du denkst, okay, jetzt sind absolut alle am Abgrund. Und das ist so der letzte Part in dieser Folge und du denkst, okay, alle sind sowieso schon am Arsch und jetzt wird uns nochmal richtig das Herz gebrochen und dieser Charakter stirbt. Und dann kommt dieser Song und zu diesem Song rennt Max aus dieser Albtraumwelt auf dieses Portal zu und Vecna versucht sie aufzuhalten und überall um sie herum poltern riesige Gesteinsstücke auf sie herab und sie stolpert und sie rennt weiter und sie rennt weiter und das ist so emotional aufgeladen, dass mich das wirklich mitgenommen hat, weil es halt auch so eine, Staffel 4 kam ja damals auch während Corona raus, da hatte gerade der Ukraine-Krieg begonnen, das war so eine ganz schlimme Zeit, in der es mir auch nicht so psychisch gut ging und wo man auch so viele Gefühle schnell mal unterdrückt hat und nicht so zugelassen hat, weil man irgendwie funktionieren wollte. Und diese Szene hat bei mir so alles entladen. Ich konnte mich so krass damit identifizieren. Und letzten Endes am Ende der Folge überlebt sie und schafft es gerade so, ganz, ganz knapp, gerade so raus. Und ich habe selten so bitterlich geweint. Fortsetzung hier von letzter Folge Wein. Ich habe selten so bitterlich geweint nach einer Serienfolge oder nach einem Film wie da. Das ist wirklich unfassbar gut eingesetzt. Deswegen hat sich der Song für mich auch gar nicht abgenutzt, sondern durch Stranger Things eher nochmal so eine neue Erinnerung dazu bekommen, die den Song für mich noch emotionaler gemacht hat.
Ja, das verstehe ich. Und möchte jetzt die Zuhörenden einmal hier aktivieren, denn ihr macht ja nie was. Schreibt uns doch mal bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge in die Kommentare, welcher Song euch aus Vecnas Horrorwelt gerettet hätte. Das fände ich tatsächlich sehr interessant.
Ja, ich würde noch eine Minisache zum Song erzählen. Und zwar, das ist vielleicht auch ganz interessant zu den 80ern. Das ist natürlich die Zeit, wo der Synthesizer und so die Drum Machine musikalisch ein Riesending wird und man das überall in der Popmusik hört. Und Kate Bush war mit dem Song halt wirklich so State-of-the-Art-mäßig dabei. Das klingt vielleicht heute alles so typisch 80s, aber die hatte damals so eine LM-1 Drum Machine und so einen Fairlight CMI Synthesizer. Ich weiß, alles so Begriffe, mit denen du jetzt vielleicht nicht anfangen kannst, aber ich kann dir sagen, das war so der super Future-Shit. Das war so der teuerste Kram in der Richtung auf dem Markt. Und das waren teils die ersten Instrumente, die so qualitativ hochwertig, halbwegs qualitativ hochwertiges und digitales Sampling ermöglicht haben. Also, dass du so Sounds aufnehmen kannst, Soundschnipsel und die pitchen kannst, die auf einer Klaviatur spielen kannst. das hat sie eben auf diesem Album, von dem der Song kommt, ganz viel genutzt. Und damit war sie total ihrer Zeit voraus und eine Vorreiterin. Und als man das in den 80ern gehört hat, war das eine sehr, da war das halt Future-Shit. Und ja, ich glaube, das ist ganz cool, um das nochmal so einzuordnen, wie das damals gehört wurde. Und ich finde, es funktioniert auch immer noch sehr, sehr gut. Ja, genau.
Das finde ich auch. Ich finde, Synthesizer sind sehr gut gealtert.
Ja, ja. Hast du vielleicht auch jetzt welche für uns zu bieten? Oder was? In welche Klangwelt entführst du uns?
Ja, also du hast extrem viele Brücken gerade für mich gebaut, denn wir würden jetzt zum Yamaha CS80 springen, auch ein Synthesizer, und zwar das Lieblingsinstrument von einem griechischen Komponisten namens Vangelis. Und du ahnst vielleicht schon, in welche Richtung wir hier gehen. Also, was soll ich sagen? Wir machen eine 80s-Sendung und es gibt da eben diesen einen Soundtrack aus den 80ern. Der ist einfach wirklich sehr, sehr gut und es würde sich einfach sehr falsch anfühlen für mich, den jetzt nicht hier in dieser Sendung zu spielen, auch wenn ich weiß, dass ich da jetzt niemandem einen Geheimtipp präsentiere. Trotzdem, der Track, der jetzt kommt, Memories of Green aus dem Soundtrack von Blade Runner. Science-Fiction-Epos von Ridley Scott, ein Meisterwerk und oft zitiert, nie erreicht. Ich finde nicht mal von der Denis Villeneuve-Fortsetzung, obwohl die auch ganz gut ist. Ja, hat einfach was ganz, ganz, ganz Eigenes. Und ja, ich bringe uns jetzt erstmal nach diesem aufpeitschenden den Hill hochrennen wieder ein bisschen runter und spiele Memories of Green.
Mirko, ein fantastischer Track aus dem Blade Runner Soundtrack, der bei mir auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Nicht der Soundtrack an sich, aber speziell dieser Track. Es gibt ja so den berühmten Einstieg in den Film, den ich sehr gerne höre, wo das erste Mal so die Synthesizer reinkommen und einen so richtig übermannen und überwältigen. Und dann gibt es natürlich das Ende des Films mit diesem ganz fantastischen Monolog, den man natürlich auch gern hört. Und dann gibt es noch dieses Love-Theme mit einem ganz fantastischen Saxophon. Aber den Track hatte ich gar nicht mehr so im Kopf und kann dir auch gar nicht genau sagen, in welcher Szene der vorkommt aus dem Kopf, aber es ist so eine ganz schöne Atmosphäre. Ich stelle mir gerade vor, wie man in einem von diesen ja, futuristischen, aber auch so ein bisschen heruntergekommenen Hochhäusern in dieser Stadt sitzt und irgendwer spielt Klavier und draußen vor den Fensterscheiben fliegen lauter so Flugautos umher und man hört immer wieder irgendwelche Sirenen und Sounds von der Straße, die durchkommen. Und diese Atmosphäre hatte das für mich, so was ganz Friedliches, aber auch so ein bisschen disturbing, weil man diese Geräusche, die da hochkommen, ja schon eher mit, weiß ich nicht, es hat so sirenenhafte Sounds, die zwischendurch reinkommen, aber auch so Sounds, die mich so ein bisschen an so Gerätschaften, wie so medizinische Gerätschaften, wie in einem Krankenhaus oder so erinnert haben. Womit
welches
man ja
Sportgerät?
Auch immer nicht so die Nein, ja, dieses Sportgerät nicht. Warte, lass mich kurz den Punkt zu Ende bringen, dann kann ich dir noch sagen, welches Sportgerät es ist. Nee, aber es hat so ganz, damit verbindet man ja auch nicht immer das Positivste mit Krankenhausgeräten. Und so hat der Song auch irgendwie sowas ganz Trauriges bekommen. Natürlich auch durch die Klaviermelodie, die da irgendwie gespielt wird. Und welches Gym-Gerät das wäre natürlich die Musik, die man beim Stretching danach hört. Also kein Gerät. Das Gerät ist der eigene Körper. So, aber in Blade Runner gibt es ja sogar Körper, die Geräte sind. Kann man mal drüber diskutieren.
Oh, Charlie, das war wirklich genial. Interessant, ich habe das, also jetzt, wo du es sagst, das klingt wirklich wie so ein Herzfrequenzmonitor, der im Hintergrund immer so reinpiept. Und auch sonst, finde ich, geht hier so Sounddesign in Soundtrack total organisch über. Ich muss aber an dieser Stelle offenlegen, dass dieser Track interessanterweise viel älter ist, etwas älter ist als Blade Runner. Den gab es schon vorher. und zwar von dem Album See You Later von Vangelis, das 1980 rauskam. Und Ridley Scott hat diesen Track benutzt in, du hast es eigentlich schon ganz richtig ausgemalt, einer Szene in Deckards Apartment, wo er, glaube ich, Rachel dort zum ersten Mal begrüßt. Und da steht ja auch ein Klavier. Ich glaube, sie spielt später auch dran, aber nicht diesen Song. Und ich finde für mich, das trifft wieder genau mein Lieblingsthema, die gemütliche Apokalypse. Also das spüre ich ganz stark da drin. Wie du schon gesagt hast, diese beunruhigenden, an- und abschwellenden Sounds von außen, die Sirenen, dieses geschäftige Treiben, irgendwelche unmenschlichen und vielleicht auch beunruhigenden Geräusche und dann aber drinnen im eigenen Refugium dieses Klavier, das so ein bisschen nostalgisch, weinerlich, melancholisch vor sich hinklimpert. Und ich finde, dieser Gegensatz, der findet sich in dem ganzen Soundtrack zu Blade Runner wieder. Man hat immer irgendwie das Nostalgische, diese Film-Noir-Referenzen, das Saxophon, du hast es gerade schon erwähnt, das Klavier, das so immer traurig vor sich her spielt und dann aber auch immer diese großen, fetten, futuristischen, irgendwie überlebensgroßen Synthesizer und orchestralen Anteile, die da so rüberschwellen. Und ich finde, dass diese Gegensätzlichkeit diesen Soundtrack total interessant und einzigartig macht. Und das spüre ich auch im Film, der eben ja auch ganz viele Verweise auf den Film Noir hat und gleichzeitig dieses Sci-Fi-Masterpiece geworden ist. Also diese Zerrissenheit macht das für mich ganz, ganz einmalig und spiegelt sich für mich in keinem Track so schön wieder wie in Memories of Green.
Ja, und in der Handlung selbst geht es natürlich auch um einen Zwiespalt, um das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und was ist noch menschlich und was ist Maschine. Vielleicht holen wir nochmal die Leute ab, die den Film noch nicht gesehen haben.
Ja, also wenn ihr jetzt Blade Runner noch nicht gesehen habt, Leute, dann weiß ich auch nicht, dann müsst ihr den Podcast jetzt immer bitte sofort beenden und das nachholen. Es geht um eine dystopische Zukunft, in der es Menschen gibt und Replikanten, die sehen genauso aus wie Menschen, haben aber eine kürzere Lebensspanne und sind etwas leistungsfähiger und einige von denen wollen nicht mehr für die Menschen arbeiten, sondern ja quasi ihr eigenes Leben leben. Und Deckard ist ein Detektiv, der darauf abgestellt ist, diese Replikanten wieder einzufangen und zur Strecke zu bringen und muss sich vielleicht früher oder später mit der Frage konfrontiert sehen, ob er vielleicht selbst auch ein Replikant sein könnte, ohne es zu wissen. Das ist Ridley Scotts Blade Runner, der ja eine ziemlich komplizierte Produktionsgeschichte auch hatte, dann ja noch von den Produzenten ein neues Ende aufgefropft bekommen hat. Dann kam 92, glaube ich, zum ersten Mal der Director's Cut, der heute eigentlich quasi als die Version von Blade Runner gilt. Und auch der Soundtrack hat eine ziemlich bewegte Geschichte, denn der kam auch erstmal 10 Jahre überhaupt nicht raus. Und es gab dann hier und da Bootleg-Versionen, also Leute, die quasi aus dem Film die Soundtracks einfach aufgenommen hatten. Da waren dann natürlich die Dialoge noch mit drauf. Dann hat ein Orchester den Soundtrack nachgespielt und eine CD veröffentlicht. Das klang dann aber auch nicht so wie der echte Score. Und erst dann mit dem Director's Cut Re-Release kam auch zum ersten Mal der komplette Blade Runner Soundtrack raus. Und wir sind jetzt natürlich in der luxuriösen Position, diese Musik schon längst verfügbar zu haben und sie rauf und runter hören zu können, was toll ist, weil der toll ist.
Ja, und ich glaube, dass dieser Soundtrack auch ein großer Grund ist, warum dieser Film so toll ist. Der ist auch an sich toll, so ist nicht, aber wenn man da zum Beispiel auf das Sequel guckt von Denis Villeneuve, ich weiß, dass es auch sehr viele lieben, und man da Hans Zimmer, wo man hört, dann weiß man schon, was man an Vangelis hatte bei Blade Runner, möchte ich sagen. Also das ist schon irgendwie große Klasse und einfach auch super ikonisch für diese Zeit, für die 80s, für diesen Film. Ich kann auch nicht an Vangelis denken, ohne an Blade Runner zu denken. Das ist und auch nicht an Blade Runner, ohne an Vangelis zu denken. Die sind so miteinander verschmolzen für mich, weil das so ein klasse Soundtrack ist. Also ja, du rennst da bei mir auch mal öffne Türen ein. Da bin ich voll dabei, ja.
Um Vangelis noch kurz zu ehren, Evangelos Odysseas Papathanasio ist sein bürgerlicher Name und er hat den Oscar gewonnen für Chariots of Fire. Das war auch die erste Synthesizer-Filmmusik, die jemals einen Oscar gewonnen hat und die den Synthesizer quasi in Hollywood auch salonfähig gemacht hat. Man hat das als Instrument von da an ernst genommen. Und 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London war das berühmte Chariots of Fire Theme quasi das Main-Theme der Olympischen Spiele. Ja, ich finde, Vangelis, auch abseits seiner Film-Soundtracks, ist Musik, die ich total gerne höre und auch Musik, die richtig schön ist zum Arbeiten. Die macht so fokussiert.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja, ich war auch darauf gestoßen, was du eben sagtest, dass dieser Soundtrack erst in den 90ern rausgekommen ist. Und dann war ich so kurz verwirrt und dachte, oh Gott, war Blade Runner die ganze Zeit 90s und ich habe es immer falsch im Hinterkopf gehabt. Aber nee, der Film selbst stammt natürlich aus den 80ern. Nicht aus den 80ern wiederum, stammte mein nächster Pick, aber er spielt in den 80ern. So, ich dachte mir, bevor wir jetzt komplett nur 80s-Filme hier wiedercoin, benutzen wir einfach mal die 80er als Setting für eine Serie aus, ja, den letzten Jahren. Es geht um die Serie It's a Sin, die benannt ist nach einem ganz berühmten Song von den Pet Shop Boys, It's a Sin. Und es gibt ein fantastisches Cover, was für diese Serie entstanden ist, von Elton John und Years and Years. It's a Sin.
Okay. Ich muss sagen, Elton John ist für mich so ein bisschen eine verschlossene Tür, die man nicht so leicht einrennen kann. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Es ist einfach so. Aber hier dominiert ja auch Ollie Alexander, dem du ja schon öfter versucht hast, mir näher zu bringen. Ich kannte ihn tatsächlich nur von dem Eurovision Song Contest 2024 Auftritt und habe jetzt auch gerade, du hast mir das Musikvideo gezeigt, den Live-Auftritt zu dem Song, in den Kommentaren gelesen, Olli wird es so rocken beim ESC 2024 und das tat mir dann auch gleich leid, das zu lesen, weil es ja doch so schlecht ausging, glaube ich, in diesem Jahr für UK. Ich weiß gar nicht, ob es der letzte oder vorletzte Platz war oder so.
Ja, ich glaube, es war der letzte. Gab auf jeden Fall 0 Points.
Also ich will schon sagen, dass UK permanent falsch behandelt wird beim Eurovision Song Contest. Unterschätzt. Ja, diese Version des Songs, den ich eigentlich im Original ziemlich gern mag, finde ich auch ganz gut so. Trotzdem gefällt mir, glaube ich, das Original mit seinen richtig reinballernden Synths und Beats ein bisschen besser. Das ist dann doch hier, ich glaube, ein bisschen zu soft für mich. Ja.
Ach, wirklich?
Bin aber sehr gespannt, wie genau sich das in dieser Serie widerspiegelt. Und du hast mir die Serie ja auch schon mal empfohlen. Ich habe aber ehrlicherweise fast vergessen, worum es geht. Klär mich bitte nochmal auf.
Ja, also It's a Sin ist eine britische Miniserie, die jetzt 2021 erschienen ist. Von Russell T. Davis wurde die geschrieben und kreiert. Russell T. Davis ist bekannt für ganz viele bahnbrechende queere Serien im UK-Fernsehen, wie zum Beispiel das originale Queer as Folk, wovon viele, glaube ich, nur so das amerikanische Remake kennen. Aber das kommt eigentlich aus UK, gab dann nur so 2 Staffeln. Und er ist auch für das Doctor Who Revival seit 2005 verantwortlich. Und genau, und in der Serie It's a Sin hat er eben seine eigenen Erfahrungen als schwuler Mann in den 80ern während der AIDS-Krise verarbeitet. Und wir begleiten da so 5 Folgen lang einen großen Freundeskreis an Queers und Allies von 1981 bis 91, also jede Folge hat auch so einen kleinen Timeskip durch die Jahre und wir begleiten sie beim Überleben, aber auch beim Sterben, beim Feiern, Lieben, Verzweifeln, Zweifeln, Protestieren und Kämpfen in dieser Zeit. Und es ist für mich so die beeindruckendste Serien- oder Filmaufarbeitung dieser Zeit, die ich kenne, weil es sich wirklich so anfühlt, als wäre man Teil dieses Freundeskreises, aber auf einmal sterben mitten in diesem Freundeskreis einfach die Menschen weg. Es ist sehr nahegehend, aber gleichzeitig ist es auch nicht eine komplette Downer-Serie, weil eigentlich die ganze Zeit diese Proteste dafür und die Freude am queeren Leben und Emanzipieren von der damaligen Homophobie und von den damaligen heteronormativen Bedingungen der Gesellschaft total gefeiert wird und irgendwie als revolutionärer Akt irgendwie zelebriert wird. Dementsprechend hat die Serie, es klingt natürlich alles jetzt sehr downer und es ist auch zum Heulen natürlich oft, was da passiert wird, aber gleichzeitig ist es jetzt nicht nur Tearjerker und nicht nur, oh, wir sind jetzt alle traurig. Es ist einfach sehr, sehr toll. Und das sehe nicht nur ich so, es hat auch Elton John so gesehen, dessen Tür ich leider heute nicht aufgetreten gekriegt habe. Aber Elton John war riesiger Fan der Serie. In der Serie selbst gibt es tatsächlich auch ein Cover von It's a Sin, aber das ist nur eine Klavierversion mit Ollie Alexander. Und Elton John war dann eben riesiger Fan der Serie und dann haben sie zusammen nochmal dieses Cover gemacht, in Anlehnung an die Serie. Und sämtliche Erlöse gingen eben an die AIDS Foundation, die Elton John ja begründet hat. Und ich finde, der Song, ja, der slappt im Original, aber ich finde tatsächlich Ollie Alexanders Gesang vor allem sehr viel schöner als den da im Original. Und ich, I don't know, ich finde, der slappt auch mehr. Ich weiß nicht, ich bin aber auch mit dem Originalsong nicht richtig warm geworden, um ehrlich zu sein. Also das ist so, ich finde den so ganz gut. Und klar, Elton John singt in seinem Alter jetzt nicht mehr die schönsten Töne, aber ich finde das als so ein Zusammenkommen aus jemandem, der eben diese AIDS Krise erlebt hat und überstanden hat und irgendwie einer jungen Generation von einem schwulen Artist irgendwie dann doch irgendwie ganz rührend und schön. Ja, genau.
Ich weiß nicht, ich finde, also ich weiß jetzt gar nicht, ob Elton John hier auch für die Orchestrierung des Songs zuständig war. Keine Ahnung, aber ich habe ganz oft das Gefühl, mit ganz wenigen Ausnahmen wie Rocketman zum Beispiel, den ich ganz gerne mag, das sind immer so Songs, die wollen so ballern, aber dann ballern die immer nur so 75% oder so, wo ich dann denke, ja dann, aber dann, dann schraub's doch auch richtig hoch oder so. Die lassen mich immer so unbefriedigt zurück. Ich finde aber also jetzt hier in diesem Cover überträgt sich natürlich auch, was im Original schon gut funktioniert, dass es ein irgendwie getriebener, bisschen auch verzweifelter Song ist und gleichzeitig ja schon auch uplifting zugleich. Das scheint ja auch tatsächlich den Ton der Serie zu treffen, den du da beschrieben hast. Es fällt mir immer so schwer, solche schweren Stoffe, gerade wenn es eine Serie ist, wo ich weiß, da muss ich dann noch mehrere Folgen von sehen, mich so darauf nicht darauf einzulassen, aber mich hinzusetzen und zu sagen, ja, heute Abend fange ich das mal an. Aber ich schwöre dir, Charlie, ich werde das noch machen. Ich nehme deine Empfehlung ernst.
Das ist sehr sweet. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, wie gesagt, nicht der komplette Downer. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass es einerseits mich irgendwie total dazu motiviert hat, ein bisschen mehr Queer History, mich mehr zu belesen, mich mehr mit der AIDS-Krise irgendwie zu befassen als Thema, was mir persönlich sehr viel gegeben hat. Aber das hat es unter anderem auch für Ollie Alexander, der nicht nur diesen Song gesungen hat, sondern auch eine der Hauptrollen in der Serie spielt und auch ganz toll spielt. Und das hat ihn auch viel inspiriert zu seinem neuen Album Polari, was ich auch sehr empfehlen kann, ist dieses Jahr rausgekommen, ist eins meiner Lieblingsalben des Jahres, habe ich auch eine Review zugeschrieben, kann ich vielleicht mit in die Shownotes packen und da geht es viel um so queere Underground-Kultur, auch in den 80ern und ja, das hat bei ihm auch nochmal nachgehallt und er hat dann auch nochmal mehr Queer History irgendwie recherchiert, was ich irgendwie ganz cute finde. Genau. Ah. Ja, aber
ey, da hänge ich mich sofort dran, Charlie. Hast du schon mal was von dem Film Merry Christmas, Mr. Lawrence gehört?
Ja, mit David Bowie.
Genau, mit David Bowie und Ryuichi Sakamoto in den Hauptrollen. Das ist ein Film von Nagisa Oshima, ein, ich glaube, japanisch-britischer Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Und Ryuichi Sakamoto spielt nicht nur die zweite Hauptrolle, sondern hat auch den Soundtrack komponiert. Und ich glaube, ich entscheide mich jetzt last minute doch nicht die instrumentale Version zu nehmen, sondern es gibt von dem Main Theme am Ende auch eine Version mit Gesang von David Sylvain. Und ich liebe das eigentlich auch immer, auch wenn es manchmal ein bisschen trashig ist, wenn das Main Theme dann nochmal von jemandem mitgesungen oder übersungen wird. In diesem Fall funktioniert das auch richtig, richtig gut. Also wir hören den Soundtrack Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ich glaube, der Track heißt Forbidden Colors, gesungen von David Sylvain und von Ryuichi Sakamoto komponiert.
Was ein schöner, schöner Track. ich bin doch sehr beeindruckt. Ich fand den Gesang sehr schön, ich fand das Instrumental sehr schön und bin so ein bisschen... Normalerweise mache ich mir schon immer Notizen, wenn du mir jetzt hier Tracks vorlegst, damit ich danach auch irgendwie was Tolles dazu sagen kann. Aber hier habe ich mich gerade so ein bisschen treiben lassen und der Track lädt auch irgendwie ein bisschen dazu ein, finde ich. Ich muss sagen, ich kenne den Film. Ich habe ihn ja eben schon genannt als der eine Film mit David Bowie. Und das ist einer der wenigen Filme mit David Bowie, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe ihn aber schon ewig auf der Liste und dementsprechend weiß ich, dass es, glaube ich, auch in diesem Film so homoerotische Untertöne gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt, glaube ich, irgendwie so eine ganz entscheidende Szene, wo es einen Kuss gibt auf die Wange, wenn ich mich korrekt erinnere. Bitte klär mich auf. Sind meine Erinnerungen vertrauenswürdig?
Ja, die sind vollkommen vertrauenswürdig. Es geht in dem Film um ein japanisches Gefangenenlager, Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs 1942. Und David Bowie spielt den britischen Major Sellers, der dort ja inhaftiert ist. Und Ryuichi Sakamoto spielt den japanischen Hauptmann Yonoi. Und es gibt von Anfang an irgendwie so eine Bewunderung der beiden füreinander, obwohl sie Teil verfeindeter Armeen sind und auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Ehre und Schuld und Tod haben. Und trotzdem irgendetwas gibt es da, eine Connection zwischen den beiden, die natürlich an diesem Ort und in dieser Zeit nicht sein kann und auch in diesem Machtverhältnis, in dem die beiden zueinander stehen und das sich dann auch im Laufe des Films in Hass und in Ohnmacht wandelt. Und dieser Kuss, den David Bowie dann auf Ryuichi Sakamotos Wange ihm gibt, das ist dann tatsächlich die entscheidende Szene und der Hauptmann Yonoi fällt auch direkt danach in Ohnmacht und ohne zu viel zu spoilern, aber es ist keine Geschichte mit einem Happy End. Und trotzdem ist es ein sehr schöner Film. Also so wie dieser Track auch klingt, irgendwie sphärisch, groß, dreamy auch ein bisschen. Also nicht voll das, was man jetzt von einem Film, der im Kriegsgefangenenlager spielt, erwarten würde. Und David Bowie hat eine total interessante Präsenz, wie er ja eigentlich immer in allen Filmen, die er mitspielt, eine total interessante Präsenz hat. Und der Regisseur hat auch selbst gesagt, er hat weder Sakamoto noch Bowie gecastet wegen ihrer äußeren Erscheinung, sondern wegen ihrer Ausstrahlung, die, wie er sagte, ich zitiere, eine gewisse psychische und spirituelle Stärke ausstrahlt. Und irgendwie weiß ich, was er damit meint. Ich weiß, was er damit meint. Es überträgt sich auch in dem Film und insgesamt ist es natürlich super interessant zu sagen, wir casten die zwei größten Popstars aus Japan zu der Zeit, Ryuichi Sakamoto, der ja mit dem Yellow Magic Orchestra quasi die einflussreichste japanische Elektropop-Band gegründet hat mit Harumi Hosono und Yukihiro Takahashi. Und auf der anderen Seite eben David Bowie, der hier im Westen total berühmt war. Und ich finde, diese Rechnung ist total aufgegangen und hat einen extrem interessanten Film ergeben.
Ja, es ist ja auch so die Hochzeit von David Bowie, ne? Also das ist dann ja so, in den 70ern natürlich gab es auch irgendwie so ein bisschen Bowie-Mania mit Ziggy Stardust und dergleichen, aber so den richtigen, riesigen Mainstream-Erfolg, den hat er dann ja wirklich so 83, wo dieser Film auch rauskam mit Let's Dance. Also es ist dann ja wirklich, da war dann gerade so die Präsenz, die wirklich alle kannten. Und dann fand er in diesem Film statt. Also perfekt, perfekt getimtes Casting auf jeden Fall.
Und für Ryuichi Sakamoto war es der erste Soundtrack, den er komponieren durfte. Also er hat sich wohl auch nur darauf eingelassen zu spielen, weil er wusste, dafür darf er auch den Soundtrack schreiben. Und dieser Track, dieses Main-Theme, ist in Japan, so wurde mir das erzählt, auch zu einem Art Weihnachtsklassiker geworden, der dann so in der Shopping Mall läuft und so. Und ich finde, irgendwie passt es auch. Also es, auch wenn der Film jetzt eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber der hat auch ein bisschen was Weihnachtliches, dieser Track, findest du nicht? Also jetzt abzüglich der Stimme.
Ja, aber nee, da würde ich dir voll zustimmen. Ich habe halt auch gerade noch ein bisschen über den Track nachgedacht und dachte, der hat auch sowas sehr Verspieltes. du sagtest eben auch, dass es nicht ein Song ist, bei dem man denkt, okay, der dazugehörige Film spielt irgendwie in einem Kriegsgefangenenlager. Und das sind wirklich nicht die Bilder, die ich im Kopf habe. Ich habe da irgendwie sehr viel Natur vor meinen Augen und sehr viel, sehr viel Ruhe und sehr viel Freude. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dieser Gesang bringt von mich vor allem irgendwie eine melancholische Note rein. Mit diesen Textzeilen, My Love is in Forbidden Colors und so. Aber die Musik selbst finde ich eigentlich sehr, schon irgendwie besinnlich. Was ja auch so ein Adjektiv ist, was man sehr mit Weihnachten verbindet. Also irgendwie fühle ich das und sehe ich das, ja.
Das stimmt, ja. Ja, ich finde, das passt gut, da hast du recht. Und die Stimme fügt dem Ganzen noch dieses ja irgendwie Leidende und auch Anklagende so hinzu. Mhm. Aber auch diesen Track gibt es in 1 Million Versionen. Es gibt auch eine richtig coole Pop-Version von Hikaru Utada, die größte japanische Pop-Person, lohnt sich auch sehr. Und zu Ryuichi Sakamoto kann ich noch sagen, dass er für Der letzte Kaiser, auch ein ganz toller Film, den Oscar für den besten Soundtrack gewonnen hat. Und sonst noch Banger wie Wings of Honea Mise von unter anderem Hideaki Anno, dem großen Evangelion-Schöpfer. Und vielleicht den meisten bekannt The Revenant, dieser sehr schöne getragene Soundtrack zu The Revenant, der, ich weiß gar nicht, ob er den Oscar gewonnen hat, nominiert war er auf jeden Fall. Zuletzt auch Monster von Koreeda. Und letztes Jahr kam noch der Film Ryuichi Sakamoto Opus raus. Ryuichi Sakamoto ist ja gestorben vor kurzem an Kehlkopfkrebs. Und Opus ist so der letzte Konzertfilm gewesen, wo er nur alleine am Klavier sitzt und seine besten Hits sozusagen spielt. Zwischendurch aber immer wieder unterbrechen muss, weil es ihm nicht gut geht, weil er nicht kann. Und das war für mich auch eine ganz herzerreißende Kinoerfahrung. Ich saß auch mit nur einer weiteren Person dort im Saal, die dann auch rausgegangen ist nach einer halben Stunde. Es war recht speziell, aber ich finde alles, was Ryuichi Sakamoto gemacht hat, höre ich total gern. Und es gibt auch eine ganz, ganz berührende Playlist, die er für seine Beerdigung zusammengestellt hat, die, wenn ich mal in einer ganz düsteren Stimmung bin, die höre ich eigentlich auch ganz gern, ja.
Ja, ich glaube, diesen Konzertfilm, ich hatte letzte Folge schon vom Cologne Film Festival hier erzählt. Ich meine, der lief auch vor 2 Jahren während der Zeit, wo ich Corona hatte, beim Cologne Film Festival. Oh. Und ich meine, dass ich für den auch ein Ticket hatte, weil der mich auch interessiert hat und ich es eigentlich ganz schön fand, so ein Filmfestival für so 1,5 Stunden Musik einfach mal zu unterbrechen. Genau, aber ich habe den dann auch leider nicht gesehen. Aber jetzt bin ich umso mehr intrigued, den auch endlich nochmal nachzuholen. Apropos intrigued, du bist bestimmt richtig intrigued, was ich mir jetzt als nächsten Track ausgesucht habe. Und ich habe dir schon vorab gesagt, dass ich etwas mitgebracht habe, was ein bisschen creepy ist. Denn ich finde, wir sollten nicht die 80er Jahre besprechen, ohne irgendwas Horrormäßiges drin zu haben, weil das natürlich auch die Hochzeit so der Slasher-Horrorfilme war. Nightmare on Elm Street, die ganzen Halloween-Sequels, Chucky, Freitag der 13., der ganze Bums. Aber ich habe mich nicht für einen amerikanischen Horrorfilm entschieden und einen Soundtrack von einem amerikanischen Film. Nein, wir gehen in die Oper. Mit Dario Argento. Wir hören jetzt das Theme von Terror in der Oper oder auch Opera genannt, von Bill Wyman und Terry Taylor.
Geil. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ich finde irgendwie bei diesen 80s Horror-Tracks, vielleicht hat das John Carpenter losgetreten, ich weiß es nicht, aber ich finde so toll, mit wie wenig die eigentlich auskommen und trotzdem sind sie so effektiv. Weißt du, was ich meine? Also bei Halloween ja auch nur dieses Piep-Bup-Bup, Piep-Bup-Bup, Piep-Bup. Das sind ja eigentlich 2, maximal 3 Töne und die ganzen anderen Carpenter-Tracks ja auch. Und hier, ich finde, das hat einen ganz ähnlichen Vibe, immer wieder nur repetitiv dieselbe Melodie zu spielen und dann aber mal den Synthi dazu zu nehmen, diese synthetischen Chöre am Ende, die mich so erinnern an das Keyboard, das ich hatte als Kind, wo es auch so eine Funktion gab, wo man so Chorgesang auf jede Taste legen konnte. Das hat irgendwie was ganz Eeriges, aber es ist schon auch ein bisschen moody cool einfach. Also ich sehe hier auch das Cover und das ist so ein Block Silber, der in Blut schmilzt und alles glänzt so. Und ja. Die 80s sind ja schon so auch das Jahrzehnt des Coolen. Also ich weiß nicht, ob man es heute noch so richtig cool finden kann, aber es ist, es strahlt alles schon so ein Wannabe aus. Und das funktioniert aber auch manchmal. Und in diesem Fall funktioniert das für mich gut. Und ich liebe auch Opera als Film einfach total. Also alleine diese schreckliche Augennadelkonstruktion, ich werde das nie vergessen können.
Ja. Ja, man muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, also das Film stammt natürlich vom Soundtrack von Opera oder auch Terror in der Oper genannt. Und den habe ich jetzt irgendwie nur auf so einem komischen Compilation-Album gefunden. Also ich weiß nicht, ich glaube, dieses Artwork ist jetzt nicht so officially Argento-approved oder so. Aber ja, ich kann ein bisschen was sagen zu diesen minimalistischen Soundtracks, denn ich glaube, das ist auch einfach oft eine Kostenfrage gewesen und auch eine Frage von der Technologie, weil wir sind ja in den 80ern und da war es halt nicht so wie heute, dass du halt einfach dir ein Computerprogramm holst und 100 Spuren reinballerst mit verschiedenen Instrumenten, sondern es gab ja durchaus in den 60er, 70er, 80er Jahren immer wieder Innovationen darin, dass man halt mehrspurig aufnehmen konnte, aber man war schon oft noch limitiert, gerade im Analogen. Sowas hatte ich natürlich auch Geld gekostet, ganz viele verschiedene Musikspuren aufzunehmen und das irgendwie zusammenzufügen. Aber ich glaube auch, dass einerseits das schon eine stilistische Entscheidung ist, auch diese Themes so minimalistisch zu halten, aber gleichzeitig sie auch durchaus oft von Kosten geprägt sein können, weil man hat halt den Synthesizer, in dem man das Ganze programmiert, und dieser Synthesizer damals erlaubt halt 8 Spuren zu programmieren, zum Beispiel bei manchen. Dann hast du halt diese 8 Spuren, wo du verschiedene Instrumente drauflegst. Ich hoffe, ich erkläre das halbwegs anschaulich. Und dann kannst du natürlich einmal die Drums programmieren. Das ist eine Spur. Und dann nimmst du den Synthesizer dazu. Und das ist die nächste Spur. Und dann hast du diese Limitierung auf diese paar Spuren und versuchst dann daraus einen möglichst gut fließenden Score zu machen, der bei dem du dir vielleicht nicht so viel Abwechslung erlauben kannst, weil du mit diesen 8 Instrumenten arbeiten musst, aber gleichzeitig versuchst kontinuierlich weiter den Track aufzubauen. Ich glaube, daher kommt auch viel von diesem Minimalistischen.
Ah, das ist mega interessant. Okay.
Genau, also ich weiß nicht ganz genau, ich habe ein bisschen geguckt, ob ich irgendwelche Berichte über dieses Making dieses Soundtracks finde, und ich habe da nichts gefunden, außer dass Bill Wyman anscheinend 30 Jahre Gitarrist bei den Rolling Stones war. Wie dieser Mann mit Argento zusammengekommen ist, I don't know. das heißt, ich weiß auch nicht, wie viele Möglichkeiten und welche Geräte genau bei diesem Soundtrack benutzt wurden. Aber das ist halt schon eine Sache, die Musik damals und das Machen von Musik sehr geprägt hat. Auch eben diese Limitierung, die es heute so nicht mehr gibt. Und ich kann ja noch mal
was. Ich finde aber, das ist nicht nur eine orchestrale Limitierung oder so. Ich finde, auch melodisch ist es ja limitiert, würde ich sagen. Also es sind ja einfach sehr, sehr simple Melodien, die trotzdem total eingängig sind. Also insbesondere bei Carpenter, finde ich, das wirkt immer so ein bisschen, also auch in diesem Fall, wie böse gesagt, jemand, der gar nicht komponieren kann und es einfach mal versucht und aus Versehen kommt da was bei rum, was irgendwie ganz catchy ist, auch wenn ich weiß, dass natürlich viel mehr dahinter steckt, aber diesen Vibe hat das so ein bisschen.
Ja, das verstehe ich voll. Und den Vibe hat's auch. Ich meine, das ist ja, also John Carpenter, seine Soundtracks, der ist ja jetzt auch nicht so der most professional musician of all time gewesen, sondern das war halt so learning by doing, weil er halt kein Geld hatte, seinen Film irgendwie scoren zu lassen. Also hat das halt selber gemacht und dabei ist dann halt was ganz Ikonisches mit dem Halloween-Film rausgekommen. Aber das war ja in den 70ern, wir sind ja in den 80ern, und in den 80ern ist Terror in der Oper rausgekommen. Und das ist so ein Horrorfilm-Thriller, ein Giallo-Film, das ist so eine Zwischenform zwischen Horror und Thriller aus Italien. Es wird, glaube ich, zu viel Zeit einnehmen, das jetzt genauer zu erörtern und zu definieren. Ist aus dem Jahr 1987 und es geht um eine Opernsängerin, die Betty, und die bekommt die große Chance, Star von einer neuen Macbeth-Inszenierung zu sein, nachdem die vorige Darstellerin einen Unfall hatte. Und nachdem sie die Rolle angenommen hat, gerät sie dann aber, du hast es eben schon so angedeutet mit dieser Augenkonstruktion, es ist ein bisschen gruselig, es gibt einen Serienkiller und der ermordet nach und nach Menschen und zwingt sie zuzusehen, indem er so eine Nadeln unter ihre Augenlider klebt, wodurch sie nicht blinzeln kann und zusehen muss, wie er Menschen ermordet. Und der Film spielt eben mit super viel verschiedenen Genres im Soundtrack. Das ist jetzt das Theme, was so sehr 80s-mäßig klingt, aber es gibt auch Metal, der immer gespielt wird, wenn der Killer gerade mordet, was dann so gegenübergesetzt wird mit Ambient Tracks von Brian Eno und seinem Bruder Roger Eno. Ich wusste noch nicht von dessen Existenz, bis ich mir diesen Soundtrack mal genau angeguckt habe, dass es auch noch einen Roger Eno gibt. Brian Eno kennt man natürlich für seine Ambient-Stücke. Und Opernstücke natürlich ganz viel. Also es ist natürlich ein großer Opern-Soundtrack dadurch, dass es da spielt. Maria Callas unter anderem hören wir da. Und ein sehr interessanter Soundtrack, ein sehr interessanter Film. Und ich glaube, über das Theme haben wir jetzt gerade schon ganz gut gemutmaßt und genug geredet. Jetzt hast du aber noch einen Track für uns, Mirko.
Ja, ich habe noch einen letzten Track. Wir wechseln jetzt von Italien nach Frankreich. Und zwar zum ersten großen Erfolg von Luc Besson.
Oi.
Subway ist der Name, mit Isabelle Adjani und Christopher Lambert. Und wir hören jetzt einen Song, der im Film auch tatsächlich als Song von einer Band performt wird. Und zwar It's Only Mystery von Eric Serra und Arthur Sims. Und das könnt ihr euch auch gerne bei YouTube anschauen. Das ist eigentlich ganz schön, die ganze Szene zu sehen. Und dann hören wir uns hier gleich wieder.
Mirko, ich fand den Song sehr interessant. Ich kenne den Film nicht. Du hast mir jetzt gerade einen Link zu der Filmszene geschickt, auch zu der fehlte mir natürlich so ein bisschen der Kontext, aber es ist ja so ein Protestsong irgendwie, aber gleichzeitig hat er so eine, klingt ja auch so ruhig und friedlich, ist aber im Text so anklagend. How can I keep on smiling at their disguises when I know nothing good ever comes from lies? Interesting. Also ich bin intrigued, ich fand der Klang super schön, er ist super, super schön gesungen. Ich finde dieses das ist, genau, da kommt so ein bisschen dieses Verspielte rein, finde ich.
Wieder die einfachen Melodien, ne?
Ja, aber es ist super catchy dadurch. Aber gib mir Kontext, Mirko. Kontext.
Vielleicht, jetzt wo ich so über unsere Sendung heute nachdenke, dass, also auch hier Forbidden Colors, das ist ja auch nur das da-da-da-da-da, also das sind ja eigentlich alles diese super simplen, einfachen Melodien, die dann durch Synthesizer und Orchester und so nochmal aufgeblasen werden. Aber eigentlich der Kern, so scheint es mir, ist eigentlich immer ganz klein und ganz simpel. Und es funktioniert aber. Mm. Und hier eigentlich auch. Obwohl dieser Song sich ja nie so richtig aufbläst. Der bleibt ja eigentlich bis zum Schluss sehr low-key.
Ja. Ja, das stimmt. Aber wenn ich auch an den Blade Runner Track denke, wenn ich auch an Kate Bush denke, wobei der Kate Bush Song natürlich sich nochmal stark aufbaut, aber da hast du natürlich auch immer diesen durchgehenden Drumbeat die ganze Zeit und diese durchgehenden Synths, die immer wieder reinkommen, die gleich bleiben. Und da passiert halt super viel mit der Stimme, was da noch Variation reinbringt. Und es gibt natürlich eine Bridge, die das alles nochmal aufbricht. Aber ja, stimmt, es zieht sich so ein bisschen durch alles durch.
Ja, das ist eigentlich so spannend, weil eigentlich habe ich die 80s in meinem Kopf als Jahrzehnt der Übertreibung so abgespeichert. Also wenn wir jetzt heute irgendwelche Parodien auf, wie verrückt wir damals in den 80ern die Filme noch gedreht haben und so sehen, dann ist das ja immer ein zu viel von irgendwie krassen Schulterpolstern in den Klamotten und 10-mal rangezoomt und rangesprungen und noch die Explosion und darauf noch ein Lensflare und so weiter und so fort. Aber in der Musik, da hat man das eigentlich nicht gemacht. Da ist man ganz zurückgefahren, zumindest melodisch, und hat es höchstens quasi in der Intensität und in der Orchestrierung hochgeballert. Das ist, ja, ist mir noch nie so aufgefallen, aber finde ich gerade irgendwie ganz interessant.
Ja, ich weiß nicht, ob das musikalisch komplett zutrifft, vielleicht auf Film-Soundtracks, aber nicht unbedingt auf Popmusik. Ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren, wenn ich da jetzt irgendwie, wir waren schon eben bei Bowie, wenn ich Bowies Let's Dance 7,5-Minuten-Version im Kopf habe, da wird schon aus allen Rohren gefeuert, aber innerhalb dieses Filmkontext hast du schon einen Punkt. Halloween ist ja auch Ende der 70er Jahre, der John Carpenter Soundtrack, der das so ein bisschen geprägt hat. Bei Der Weiße Hai haben wir natürlich auch dieses ganz simple Hai-Theme, was immer wieder reinkommt. Vielleicht war das einfach auch wirklich so ein Soundtrack-Trend, den man aus solchen Filmen immer weitergetrieben hat, aus den späten 70ern in die 80er hinein, wo man gemerkt hat, okay, wenn wir sehr simple Soundtracks machen, können wir entweder ganz gute Mood-Pieces erstellen für diese Filme und gleichzeitig lässt sich mit denen aber auch viel, viel Schrecken einjagen, was Horrorfilme angeht, wenn wir zum Beispiel an Sachen wie Opera denken.
Ja, das stimmt. Gut, jetzt wo du John Williams natürlich nochmal erwähnst, das wäre so eine Gegenstimme, die natürlich auch in den 80ern mit Star Wars, Indiana Jones, E.T. und so ganz viel geprägt hat. Und der ist natürlich schon irgendwie wesentlich komplizierter oder komplexer als jetzt so ein John Carpenter oder Terminator-Theme. Aber wir sind ja noch bei Subway. Der erste große Film von Luc Besson, bei dem Christopher Lambert, der Fred heißt hier in diesem Film, wichtige Dokumente von einem Geschäftsmann stiehlt und sich dann verstecken muss, weil er gejagt wird. Und das Versteck seiner Wahl ist die Pariser Metro. Und er findet dann heraus, dass es dort quasi so eine Art Parallelgesellschaft gibt von Menschen, die dort heimlich wohnen und zum Beispiel auch eine Band zusammen gründen und dort unten spielen, Leute beklauen, auf Inline-Skates durch die Gänge da heizen, im Heizungsraum in der Hängematte schlafen. Also dieser Film macht irgendwie ein total cooles, spannendes Universum, diese Untergrundwelt auf mit ganz vielen quirky Charakteren. Zum Beispiel auch eine der ersten Rollen für Jean Reno. Du hast ihn vielleicht gerade gesehen in dem Clip, der hier den Drummer spielt. Und Eric Serra, der quasi komponiert hat, ist ebenfalls zu sehen in der Szene. Er ist der Bassist und Arthur Sims spielt Paul Le Chanteur, Paul den Sänger. Das heißt, die Musiker sind hier auch tatsächlich im Film selbst zu sehen. Und Isabelle Adjani ist die Ehefrau dieses Geschäftsmannes, die dann auch in diese Welt reingesogen wird und das irgendwie ganz interessant findet und sich dann von den schrecklichen, langweiligen, heuchlerischen Freunden und ihrem Ehemann lossagt. Das heißt, darauf bezieht sich auch dieses ich kann nicht lächeln, wenn ich deine Verkleidung sehe und so. Also der Film macht sich schon stark irgendwie so für dieses ehrliche Untergrundleben im Vergleich zu diesem bourgeoisen Schickimicki des Paris der 80er. Ja, ein Film des Cinéma du Look und hat Luc Besson so richtig auf die Bildfläche geholt. Luc Besson finde ich leider ein Regisseur, mit dem ich heute überhaupt gar nichts mehr anfangen kann. Aber damals zu dieser Zeit auch noch mit Nikita, Leon der Profi und das fünfte Element, alles Filme, für die Eric Serra auch den Soundtrack gemacht hat übrigens. Unter anderem natürlich das berühmte Diva-Dance-Lied, dieses unmögliche Opernlied. Ja, die finde ich immer noch richtig toll und die sehe ich sehr gerne. Und Eric Serra hat eigentlich in seiner Karriere fast nur Luc Besson-Filme orchestriert, hat dann die Gelegenheit bekommen, bei GoldenEye, dem James-Bond-Film, den Soundtrack zu komponieren. Und das kam überhaupt nicht gut an. Überhaupt nicht. Durfte auch nie wieder bei einem anderen James-Bond-Film den Soundtrack machen. Und ich finde, es ist so interessant, was dabei rausgekommen ist. Also da muss man sich auch einmal das Main-Theme von GoldenEye anhören und man erkennt sofort, wieso das anders ist und wieso das nicht gut ankam. Weil ich finde, Eric Serra hat einen ganz, ganz eigenen Stil, den man sofort wiedererkennt. Immer ganz sphärisch, ganz elektronisch und dann doch wieder so klassisch orchestral, auch so ein bisschen mit orientalischen Einflüssen. Es klingt auch immer so ein bisschen wie so ein Angelo Badalamenti Schmachtfetzen und hat auch immer so was irgendwie Beschwörerisches, Heimliches, Dunkles. Das kommt jetzt hier vielleicht in It's Only Mystery nicht so stark raus, aber bei Leon der Profi finde ich zum Beispiel total. Also den höre ich super, super gerne. Macht zwar irgendwie immer ein bisschen dasselbe, aber einmal kann ich ihn ja mitbringen hier in die Sendung. Das war heute. ich finde Subway schöner Film und ein sehr schöner Haupttitel.
Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, den GoldenEye-Soundtrack auch mal zu hören, weil den Film habe ich natürlich in Erinnerung und er ist schon mir in Erinnerung geblieben als einer der besseren Bond-Filme. Das war ja der
Ja.
erste Bond-Film mit Pierce Brosnan und Sean Bean damals, der, wie er es so gerne immer macht, am Ende des Films dann auch wieder verstirbt. Aber da ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Soundtrack so unterschiedlich war. Aber es ist auch lange her, dass ich den gesehen habe. Dementsprechend werde ich das mal revisiten. Was ich an diesem Song jetzt, den du gezeigt hast, noch sehr mag, ist, dass er so ganz viel Raum zum Atmen lässt. Also ich finde es immer ganz toll, wenn Filme mal zwischendurch zur Ruhe kommen und einfach mal kurz durchatmen und man kurz in dieser Welt verharrt oder in dieser Szenerie verharrt. Und das macht so ein bisschen dieser Track. Ich habe ja jetzt auch so einen kleinen Clip aus dem Film gesehen, den du mir gerade geschickt hast, parallel. Und da habe ich auch so dieses Gefühl, dieser Charakter ist jetzt wahrscheinlich erstmal in diesem Untergrund angekommen und der chillt dann jetzt mal und jetzt wird erstmal dieser Band gelauscht, was die da so macht. Und das sind Momente, die ich in Filmen immer sehr, sehr liebe. Wenn mal kurz durchgeatmet wird, Pause ist, das finde ich immer sehr gut. Ich habe auch letztens nochmal Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Ich weiß jetzt eine komplett andere Sache, aber da gibt es ja auch diesen Moment, wenn erstmal Zug gefahren wird über Wasser irgendwie ewig und der Film so total zur Ruhe kommt. Und das finde ich ist auch der schönste Moment in dem Film. Ich glaube, ich habe so einen Faible für, da ist viel los, aber jetzt atmen wir mal alle durch, Momente in Film. Und da passt dieser Song total rein.
Ich glaube, im japanischen Kontext nennt sich das Ma. Hier im Französischen ist es vielleicht einfach nur eine Pause zum Durchatmen. Aber ich verstehe total, total, was du meinst. Und ich mag das auch. Es ist ja, wenn ihr den Clip gesehen habt, quasi wirklich ein Blickduell zwischen Christopher Lambert und Arthur Sims. Also Christopher Lambert steht da in der Ecke, sieht diese Band zum ersten Mal proben, hört zum ersten Mal die Stimme des Sängers und weiß, okay, das hier ist was Besonderes. Und dann wird sich eigentlich 2 Minuten lang nur angeguckt, während dieser Song gesungen wird. Und irgendwann steigen Arthur Sims dann auch die Tränen in die Augen. Das ist wirklich, finde ich, so wie es auch inszeniert ist, ein ganz, ganz toller Moment. Und ich mag das auch immer, wenn man sich in Filmen Zeit lässt, wirklich mal ein Lied zu spielen. Also nicht nur so 30 Sekunden anspielen und dann bla 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 gleich zur nächsten Szene über. Also da gibt es ja so Kandidaten. La La Land würde ich an dieser Stelle nochmal nennen, wo mich das übelst genervt hat. Also klar gibt es da ein paar Songs, die werden ganz gespielt, aber ständig dieses Anteasern von, ja, eigentlich machen wir hier Musik, aber das dann nie so ganz ausspielen. Und hier einfach zu sagen, okay, 2 Minuten und es geht in der Szene um nichts anderes. Das untermalt auch nichts oder so. Es geht in der Szene mit dem Song um den Song und es gibt auch nichts, das visuell ablenkt, sondern wir bleiben nur bei der Person, die den Song hört und die Person, die ihn singt. Und das ist alles. Und das finde ich cool.
Ja, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, da habe ich auch einen perfekten Anschlusstrack. Wir sind ja jetzt nämlich schon beim Rauschmeister der Folge angelangt und am Ende der Folge. Ja, es war wieder schön. Ich finde, wir haben den 80ern nochmal ein paar richtig schöne, kleine, vielleicht noch nicht so ganz bekannte Schätze abgewrungen und gehoben aus dem Ozean der 80er. Und ja, gehe hier ganz beseelt raus und habe jetzt auch richtig Bock, Subway zu gucken. Und auch nochmal Merry Christmas, Mr. Lawrence. Also die beiden sind richtig doll hängen geblieben gerade bei mir.
Ah, das ist schön. Und ich schwöre dir, ich werde It's a Sin schauen.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und
Ich,
ihr da draußen, ihr schaut ja wahrscheinlich sowieso alle Stranger Things gerade. Ihr seid eh in der Mood.
ja, das gucke ich natürlich jetzt auch. Da bin ich auch mittendrin. Weihnachten kommen ja die neuen, die droppt ja der zweite von 3 Teilen von den 9 Folgen. Und dabei wünschen wir euch natürlich auch ganz viel Spaß. Ich bin sehr hyped. Ich fand die erste Hälfte gut. Es ist so ein bisschen trashig geworden, aber das Charakterdrama, das kriegt mich immer noch bei dieser Serie. So, apropos Drama, 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 aber auch Ruhe, die wir gerade in dem letzten Track hatten. Wir hören jetzt einen ganz, ganz, ganz tollen Song von Charli XCX. So, Charli XCX, ja, ihr denkt alle an Brett. Aber es gab ja auch Alben davor. Sie macht ja seit 2016 einen sehr, sehr anderen Sound, einen sehr, sehr anderen elektronischen Sound, der von einem Kollektiv mitbegründet wurde, was sie von da angehend hauptsächlich produziert hat. PC Music nennt sich das, bestehend aus vielen verschiedenen ProduzentInnen, unter anderem A.G. Cook ist da ein Name, Sophie ist da ein Name, den man kennt, und sie hat sich da komplett einem neuen Sound verschrieben, der damals noch up and coming war und der jetzt mit Brad total den Mainstream erreicht hat. Aber das hat halt jetzt auch eben so 8-9 Jahre gedauert. Und bis dahin war Charlie so ein bisschen ein Underground-Tipp, hatte auch viele Struggles mit ihrem Label, weil das Label gar nicht zufrieden war mit dieser Musik, die sie da die ganze Zeit veröffentlichen wollte. Es kam unter anderem dazu, dass sie ein Album komplett fertig hatte, auch eine Single in einer Late-Night-Talkshow performt hat, aber die danach gestrichen wurde, runtergenommen wurde, das komplette Album verworfen wurde. Es wurde später im Internet geleakt. XCX World heißt das, falls ihr das mal irgendwo im Internet findet. Es ist eins der spaßigsten Pop-Alben, die nie released wurden. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und nach diesen ganzen Struggles war sie am Ende in ihrem Labelvertrag angekommen. Sie hatte nur noch ein Album, was sie mit diesem Label machen musste und dachte, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit meinen progressiven Elektro-Hyperpop-Sound gemacht. Jetzt spiele ich einmal nach den Labelregeln und versuche so the most Popstar-Mainstream zu gehen. Ironischerweise war es nicht das Album, mit dem sie dann komplett im Mainstream angekommen ist, aber es ist trotzdem ein gutes Album, das heißt Crash, und da gibt es einen sehr 80s-inspired Song drauf, der heißt Every Rule, ein ganz ruhiger, melancholischer Track, der so ein bisschen das Twin Peaks-Theme samplet, glaube ich. Es hat auf jeden Fall große Anleihen daran, und der klingt wunderschön, ist auch so ein Durchatmer-Song, mit dem man, glaube ich, euch alle jetzt gut wieder ins reale Leben außerhalb dieses Podcasts
in die Gegenwart
entlassen kann. In die Gegenwart, genau. Aus den 80ern in die Gegenwart. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Hören und ganz viel Spaß noch beim Rauschmeißer. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit einem kleinen Jahresrückblick.
Bis dahin. Tschüss.